Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum – mehr als Geschichte. Hier ist Matze vom Podcast-Team und ich möchte in dieser Folge einen sehr wichtigen Aspekt im Geschichtsstudium vorstellen, der alle Lehramtsstudierende früher oder später beschäftigen wird – das Staatsexamen in der Geschichtsdidaktik. Hierfür habe ich mit Dr. Hannes Liebrand gesprochen. Er kann auf einen reichen Erfahrungsschatz in der Vorbereitung, Themenstellung und Korrekturen von Staatsexamina im Fach Geschichte zurückgreifen und fasst aus seiner Sicht die wichtigsten Punkte zur Benotung des geschichtsdidaktischen Examens für euch hier zusammen. Ich sitze hier jetzt mit Herrn Hannes Liebrand. Vielleicht wollen Sie sich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Hannes Liebrand. Ich bin akademischer Rat hier am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte und Public History seit 2013 mittlerweile und freue mich jetzt, die Fragen hier über das Staatsexamen hoffentlich doch fachgerecht beantworten zu können.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich hier mit uns hinsetzen und sich da ein bisschen drüber äußern können. Viele Studenten haben eben ein paar Fragen über die genauen Abläufe des geschichtsdidaktischen Examens und wir haben mal hier ein paar zusammengestellt. Und die erste Frage, die tatsächlich auch immer am häufigsten gestellt wird, ist, was wird denn genau in der Bewertung des Staatsexamens beachtet?
Ja, es ist ein bisschen das ganz Wichtige ist erstmal die Fragestellung, dass natürlich die einzelnen Teilfragestellungen aus der Hauptfragestellung erkannt werden und dementsprechend auch beantwortet werden. Sie müssen sich vorstellen, dass wir am Ende natürlich, wenn wir die Staatsexamina bewerten, ne, genau schauen, welche Teilaufgaben in welchem Umfang und mit welchem Wissen und mit welcher Konzeption auch beantwortet wurden. Deswegen würde ich dringend immer dazu raten, zunächst wirklich die Fragestellung ganz genau zu analysieren, nämlich weil das am Ende auch das Entscheidende ist bei der Bewertung, weil man dann sagen kann, ja okay, der praktische Teil wurde dementsprechend beantwortet, der theoretische Teil wiederum anders. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, die Fragestellung zu analysieren und dann letztendlich eine sinnvolle, argumentative Struktur entlang von den Fachbegriffen, entlang der Termini, die man im Studium und im Staatsexamenskurs gelernt hat, eben aufzubauen. Also es geht natürlich sehr stark darum, eine überzeugende Erörterung hinsichtlich dieser fachdidaktischen Begriffe und dieser Hauptkategorie anzuleiern. Das ist so das Hauptsächliche an der Fragestellung und dadurch auch in die Bewertung, die dann dadurch mit einfließt. Das ist ganz wichtig.
Ganz vielen Dank. Und dann fragen sich auch noch viele Studierende, wie genau gehen Sie denn jetzt an die Bewertung der Staatsexamen heran? Also ich habe das jetzt geschrieben, gebe das ab und ab dann ist es so eine Blackbox für uns Studierende. Dann wissen wir nicht, was genau passiert. Am Ende kommt eine Note raus. Vielleicht können Sie mal kurz erläutern, wie genau das dann abläuft.
Ja, viele wundern sich natürlich. Sie schreiben die Klausur, dann hören sie monatelang nichts und dann kommt irgendwann der Brief, in dem die Note steht. In dieser Zeit passiert natürlich viel. In dieser Zeit geht diese Klausur relativ zeitnah nach dem Schreiben, also 5-6 Tage nach der Abgabe der Klausur, erhalten die Erstkorrektoren dann letztendlich schon die schriftliche Klausur. Dann haben wir in der Regel 4-5 Wochen Zeit als Erstkorrektoren, die Arbeit zu begutachten und dann geht die Arbeit an die Zweitkorrektur. Jede Korrektorin gibt eine Note. Eine volle Note, das ist vom Ministerium so vorgeschrieben, es gibt also keine Zwischennoten. Und am Ende wird eine Gesamtnote daraus gebildet. Hier wird aber kein arithmetisches Mittel gebildet, sondern Erst- und Zweitkorrektor müssen sich einigen. Das bedeutet, der Erstkorrektor hat natürlich erstmal die Aufgabe der sehr intensiven Korrektur. Das bedeutet, dass man natürlich eben ganz klassisch überlegt, wie die Fragestellung beantwortet wurde, welche Fachbegriffe eingebunden worden sind, ist die Argumentation überzeugend oder nicht. Dann ist natürlich im fachdidaktischen Examen noch die Besonderheit, dass es diese Zweiteilung gibt. Da kommen wir später vielleicht dann nochmal darauf zurück, also einen eher theoretischen Teil und einen unterrichtspraktischen Teil. Und dann wird eine Gesamtnote gebildet. Eine Gesamtnote, die jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, also Schulnotensystem umfasst. Wir sind da auch nicht immer ganz glücklich damit, weil wir eigentlich wenige Möglichkeiten der Differenzierung haben, weil wir auf diese Schulnoten angewiesen sind. Dann geht es nach 5 Wochen an den Zweitkorrektor und dann entweder der Zweitkorrektor, die Zweitkorrektoren stimmen mit der Bewertung überein. Dann geht es ans Ministerium zurück. Wir machen das mal ein Beispiel. Erstkorrektor gibt die Note 2, Zweitkorrektor gibt die Note 2, dann wird das ans Ministerium übermittelt, dann wird die Note 2 eingetragen und an die Studenten kommuniziert. Wenn es jetzt jedoch Unterschiede gibt bezüglich der Bewertung, 2 und 3, 2 und 4, kann alles mal vorkommen, dann muss eine Einigung stattfinden. Eine Einigung, die erfolgt in der Regel telefonisch, per Mail, also tatsächlich über einen persönlichen Kontakt zwischen Erst- und Zweitkorrektor. Und dann muss man sich auf eine Note einigen. Wenn man sich nicht einigen kann, das kommt selten vor, passiert aber auch immer mal wieder, dann wird es tatsächlich in der Drittkorrektur übergeben. Aber in der Regel ist es dann so, dass Sie das Erst- und Zweitkorrektor sich einigen. Deswegen schauen Sie sich, wenn Sie am Ende dann die Klausur einsehen, dann sehen Sie vielleicht manchmal unterschiedliche Noten, dass der Erst- und Zweitkorrektor unterschiedliche Noten gegeben haben. Und die Gesamtnote ergibt sich dann aus der Einigung von Erst- und Zweitkorrektor.
Sehr gut. Und dann gleich die nächste Frage, die direkt daran anschließt. Und zwar fragen sich viele, wo genau findet denn die Zweitkorrektur statt? Ist die auch in München? Wird die ausgelagert? Wie genau läuft das ab?
Ich kann jetzt nur fürs Fachdidaktikexamen sprechen. Fachdidaktikexamen ist die Erstkorrektur in München, die Zweitkorrektur in Bayern. Bayern heißt also jeder Lehrstuhl, Professur, Standort Bayerns kann rein theoretisch Ort dieser Zweitbewertung sein. Wir verschicken diese Erstkorrekturen per Einschreiben an dem vom Ministerium festgelegten Standort zur Zweitbegutachtung. Und dort wird dann eben das Zweitgutachten festgelegt. Das kann eben ganz unterschiedlich sein. Und hier gibt sich auch der Sinn dahinter. Der Zweitkorrektor hat dann eben diese einzelne Fragestellung aus mehreren Standorten. Das bedeutet, der Zweitkorrektor hat auch die Funktion der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Arbeiten aus den unterschiedlichen Standorten, während der Erstkorrektor, in dem Fall jetzt hier aus München, natürlich nur die Münchner Klausuren zu begutachten hat. Und auch nicht alle, sondern es gibt ja mehrere Korrektoren, allein hier in München natürlich. Deswegen wird das auch aufgeteilt, anonym aufgeteilt, genauso wie die Staatsexamina auch anonym geschrieben werden. Es wird themenspezifisch aufgeteilt. Also in der Regel ist es so, dass ein Themenblock ein Korrektor hat und das andere Themenblock eben ein anderer Korrektor und dass man meistens die Zweitkorrekturen ebenfalls ähnliche Themengebiete bekommt. Dass man dann eben auch so eine Vergleichbarkeit der Noten innerhalb Bayerns gewährleisten kann.
Heißt das, dass Sie auch Zweitkorrekturen von anderen Unis dann hier übernehmen müssen?
Genau, richtig. Also wir sind sowohl Erst- als auch Zweitkorrektor. Wir haben 5 Wochen, wie gesagt, Zeit für die Erstkorrekturen und dann kommen entsprechend der Zeit die Zweitkorrekturen auch an, wo wir dann auch natürlich die Ergebnisse auch aus anderen Standorten sehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man dann auch mal ein bisschen erkennen kann natürlich, wie andere Standorte bewerten und sich dadurch auch diesen Bewertungsparameter auch anlegen und ausrichten kann. Das ist schon sehr, sehr objektiv und neutral und dadurch auch anonym gestaltet. Und deswegen ist jeder hier auch sowohl Erst- als auch Zweitkorrektor.
Super, ganz vielen Dank. Und dann gehen wir nochmal 2 Schritte zurück. Und da haben wir nochmal eine Frage von den Studierenden bekommen. Und zwar nämlich die klassische Frage zum Staatsexamen. Was sollen die beachten, um eine möglichst gute Note zu erreichen? Das ist ja in der Geschichtsdidaktik besonders aufgeteilt. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal kurz drauf ein, was quasi in den Einzelteilen der Prüfung zu beachten ist, um eben für die Bewertung möglichst gut geschrieben zu haben, damit man eine möglichst gute Note erreichen kann.
Ja, okay, das müssen wir jetzt etwas ausführlicher beantworten. Wir versuchen das etwas zu strukturieren. Wir fangen mal an bei der Vorbereitung natürlich. Sie sollten erstmal ausreichend Zeit für die Vorbereitung einplanen. Das trifft bei der Didaktik dahingehend nochmal besonders darauf zu, weil die Didaktikklausur weniger zählt als jetzt in der Fachwissenschaft. Sie sollten aber nicht denken, dass es dadurch eben mit deutlich weniger Zeit auch zu bewerkstelligen ist. Am Ende zählt jede Note, am Ende zählt auch die Fachdidaktikklausur, ob Sie jetzt eine 2 oder eine 5 haben, ist dann doch wirklich sehr entscheidend, auch bei der Einstellung letztendlich in den Lehrerberuf. Das heißt, Sie sollten ausreichend Zeit auch für die Fachdidaktikklausur einplanen. Ich habe den Eindruck und auch aus Gesprächen mit Studierenden, dass die Fragestellungen in der Didaktik, die ja oftmals eher allgemein und genereller Natur sind, dazu verleiten, weniger Vorbereitung einzuplanen, weil man sagt, okay, mit in Anführungszeichen gesunden Menschenverstand kann man bereits diese Antworten lösen. Da sage ich ganz klar nein, weil eben ganz klar erwartet wird, dass sie das Lernwissen, das sie entweder über die Seminare sich angelegt haben, oder eben spezifisch dann in der Klausurvorbereitung sich anlegen, eingebunden werden soll. Das heißt, eine Erörterung, die oftmals abgefragt wird im Schulerörterungsstil, indem man ein Kontraargument gegen ein Pro-Argument gegenüberstellt, reicht nicht aus, sondern es muss fachdidaktisch argumentiert werden. Und dementsprechend müssen Sie bei der Vorbereitung vor allen Dingen die fachdidaktischen Begriffe und Kategorien kennenlernen. Das ist vielleicht der Unterschied zu den fachwissenschaftlichen Klausuren, in dem sehr viel natürlich auch Wissen über Ereignisse, Prozesse erwartet wird. Wird im fachdidaktischen Bereich ein sehr großes Wissen über fachdidaktische und unterrichtspraktische Begriffe, Kompetenzen, Unterrichtsprinzipien, historisches Lernen, Geschichtsbewusstsein. Diese Begriffe, die man kennt und hoffentlich gelernt hat, sollten eben in eine sinnvolle argumentative Struktur eingebunden werden. Also sinnvolle, ausreichende Vorbereitung und gezielte Vorbereitung dieser Begriffe, die man vor allen Dingen in den Basiskursen gelernt haben sollte und die man auch in den fachdidaktischen Handbüchern sehr gut entnehmen kann. Während der Klausur selbst müssen Sie sich vergegenwärtigen, dass die Klausur zweigeteilt ist. Wir haben einen theoretischen Teil und eine unterrichtspraktische Konkretisierung. Der theoretische Teil nimmt in der Regel sowohl quantitativ als auch bei der Bewertung qualitativ, würde ich sagen, 60% ungefähr in Anspruch, zu 40% Unterrichtsbeispiel. Hier sehen wir oftmals ein Ungleichgewicht, dass eben viele Studierende sehr viel Zeit in den ersten Teil stecken und am Ende nur noch anderthalb Seiten für das Unterrichtsbeispiel haben. Das sollten Sie auch bezüglich der Zeitplanung bedenken. Sie haben auch nur 3 Stunden Zeit, das ist ein ganz wichtiger Faktor und das führt auch dazu, dass viele Klausuren doch etwas abfallen, weil das man mit dem Zeitmanagement nicht klarkommt. Also die ausreichende Aufteilung zwischen theoretischen Teil und unterrichtspraktischen Teil ist ganz wichtig. Und dann ist der dritte wichtige Punkt, den ich hier anmerken würde, ist wirklich die reine und totale, klingt jetzt so dramatisch, Fokussierung auf die Themenstellung. Dass Sie nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufmachen, dass Sie nicht versuchen, eben andere Kategorien noch prominent einzubinden. Es geht um die Hauptkategorie, die die Fragestellung vorgibt. Und Sie sollen Ihre Argumentation entlang dieser Hauptkategorie aufbauen. Das heißt, versuchen Sie nicht irgendwie Lernwissen abseits der Hauptkategorie einzubauen, um zu zeigen, dass man fachdidaktisches Know-how hat, sondern Sie müssen sich wirklich total auf diese Fragestellung fokussieren. Wählen Sie deshalb auch nur eine Fragestellung, wo Sie sicher sind, dass Sie sich ausreichend darauf vorbereitet haben. Und vermeiden Sie vor allen Dingen so generelle, allgemeine Formulierungen, dass man, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn man sagt zum Beispiel, nennen Sie die Chancen und Grenzen eines Besuchs eines Museums. Viele schreiben dann, dass man dadurch die Lernumgebung Schule verlässt, dass man eine Auflockerung erreicht, dass man sozusagen die Schüler motiviert und dass man sozusagen hier neue Lernimpulse setzt, das ist alles richtig, das ist aber fachdidaktisch unspezifisch. Wir wollen eigentlich genau wissen, welche Kompetenzen können eben durch den Besuch eines außerschulischen Lernorts gefördert werden. Welche Unterrichtsprinzipien werden dadurch umgesetzt? Wie kann historisches Lernen initiiert werden? Diese Fachtermini müssen einfach sinnvoll und richtig eingebunden werden. Und beim Unterrichtsbeispiel ist es ganz wichtig, dass Sie ein Unterrichtskonzept vorstellen und das auch begründen. Viele Studierende fangen dann sofort mitten im Unterrichtsgeschehen ein, ohne diese Unterrichtsstunde erstmal grundlegend vorzustellen. Zu dieser Vorstellung gehört die Formulierung eines Stundenthemas, die Verortung in einem Lehrplan, die Formulierung von Zielangaben, die Darstellung von notwendigen Vorwissen. Alles das, was Ihren Unterricht ausmacht und notwendig ist, um Ihren Unterricht zu verstehen, sollte erstmal dargestellt werden. Und dann sollte der Fokus auf eine Unterrichtssituation gelegt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Mut zur Lücke dahingehend, dass Sie Schwerpunkte setzen, sowohl im theoretischen Teil als auch im unterrichtspraktischen Teil, weil Sie niemals in den 3 Stunden alles betrachten können. Ich glaube, viele Studierende haben immer Angst, irgendwas zu vergessen und versuchen dann alles irgendwie so assoziativ aneinander zu reihen. Das ist schwierig, weil man dann niemals irgendeine Art von inhaltlicher Tiefe erzeugen kann. Das ist jetzt schwierig, ein paar Minuten deutlich zu machen. Da muss man dann ganz konkret dann auch die Examenskurse besuchen, sich ganz konkret eigenständig darauf vorzubereiten. Aber oftmals werden die schlechten Bewertungen darauf zurückzuführen sein, dass eben nicht wirklich verstanden wird, wie eine fachdidaktische Klausur aufgebaut ist, diese Zweiteilung eben nicht wirklich verstanden wird und wie man ein Unterrichtskonzept vorstellt und begründet. Gar nicht so sehr das fehlende Wissen oder die Unfähigkeit, in Anführungszeichen, sich innerhalb kürzester Zeit mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sondern fehlendes Wissen hinsichtlich der Herangehensweise an die Klausur. sehe ich doch in der Fachdidaktik sehr, sehr deutlich und häufig.
Und da kann man ja vielleicht auch nochmal ganz kurz eingreifen und eben nochmal ein bisschen Werbung für den Staatsexamensvorbereitungskurs machen, den Sie ja auch abhalten, wo eben genau nochmal auf diese Probleme effektiv eingegangen wird, der das ganze Semester über immer läuft und auch jedes Semester angeboten wird. Also falls einer von euch sich dort angesprochen fühlt und sich jetzt nochmal überlegt, wie genau läuft das im Staatsexamen in der Geschichtsdidaktik ab, wird auch ganz sicher nächstes Semester und die darauf der Kurs wieder angeboten. Setzt euch rein, da könnt ihr all das nochmal genauer erfragen. Da kann man auch praktische Beispiele einfach mal abarbeiten, eine Staatsexamensaufgabe einfach mal schreiben, abgeben und kriegt eben auch direktes Feedback darüber, was man vielleicht falsch gemacht hat, was man vielleicht noch besser machen kann oder wo man auch einfach ein bisschen zurückstecken kann, dass man eben nicht zu viel schreibt zu bestimmten Themenabschnitten. Genau. Kommen wir jetzt nochmal kurz zum Worst Case. Was passiert denn, wenn ich jetzt meine Staatsexamensaufgabe geschrieben habe, total überzeugt davon bin, dass das eine 1er-Kandidat ist, jetzt kommt die Note und das ist eine 5. Und ich sage, nee, das sehe ich anders, ich möchte gerne wissen, wie diese Note zustande kommt. Was kann ich tun, wenn ich nicht zufrieden bin mit der Note?
Ja, verstehe ich, kommt sicherlich auch häufiger vor, nicht nur in den fachdidaktischen Klausuren, sondern auch in den fachwissenschaftlichen Klausuren, dass man so eine Art von Diskrepanz der Erwartungshaltung zu dem tatsächlichen Resultat hat. Man neigt dazu, erstmal eine Art von Unverständnis zu haben und vielleicht auch, dass man irgendwie eine Art von ungerechtfertigte Not erhalten hat. Ich rate immer dazu, erstmal abzuwarten und natürlich erstmal die Klausursicht anzuschauen. Also das ist erstmal wichtig. Ich kann mich kaum beschweren, ohne jetzt wirklich dann auch mal die Argumente und die Gründe irgendwie auch gesehen zu haben, die Erst- und Zweitkorrekturen dann vorlegen. Also einfach in die Einsichtnahme gehen und sich die Klausur anschauen. Es gibt zentrale Termine, das erfahren Sie ja vom Prüfungsamt oder MZL, wo Sie dann eben die Klausur dann einsehen können. Sie müssen wissen, dass jede Klausur mit einem Gutachten, mit einem natürlich Kurzgutachten, das hängt etwas von der Qualität der Arbeit und auch vom Korrektor ab, aber in der Regel wird in diesem Kurzgutachten auf jeden Fall auf die größten Defizite, aber auch auf die positiven Punkte natürlich eingegangen. Hinzu kommen natürlich die Randbemerkungen in der Klausur, deswegen gibt es ja auch den Korrekturrand auf der rechten Seite. Also ich rate erstmal dazu, in diese Einsichtnahme zu gehen und zu verstehen, erstmal diese andere Position zu erkennen. Nämlich oftmals ist es dann eben einfacher zu erkennen, weil dann eben entsprechende Kategorien entweder falsch eingebunden worden sind oder überhaupt nicht eingebunden worden sind oder man oftmals eine Art von Themaverfehlung hat. Das ist ein Aspekt, den man sehr, sehr häufig vernachlässigt, weil man denkt, das, was man geschrieben hat, war schon gut, aber es hat eigentlich nur rudimentär was mit dem Themengebiet zu tun und mit der Hauptkategorie. Das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor. Oder das Unterrichtskonzept ist einfach defizitär aufgebaut. Also in die Einsichtnahme gehen. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Da klären sich schon die meisten Aspekte natürlich und die meisten Fragestellungen sicherlich. Sollten Sie dann unzufrieden sein, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit des Einspruchs, ganz klar. Das brauche ich jetzt auch nicht verschweigen. Das ist natürlich die Möglichkeit, die auch gesetzlich vorgeschrieben jedem Studierenden offen steht. In diesem Fall wird die Arbeit nochmal an die Korrektoren zurückgegeben und es wird eben letztendlich mit diesem Einspruch wird man sich auseinandersetzen müssen. In diesem Einspruch wird man dann auch relativ argumentativ darstellen müssen, wo man sich an welchen Punkten irgendwie schlecht oder unfair behandelt sieht. Man muss da auch Argumente bringen. Man sollte wirklich auch entsprechende Konzepte aus Literatur vorlegen. Sie sollten in dem Fall, und das kommt wirklich nur selten vor, Sie müssten eigentlich hier wirklich einen Korrekturfehler nachweisen. Einen Korrekturfehler nachweisen im Sinne von, dass irgendwas falsch angestrichen wurde oder dass eine Perspektive eingebunden wurde, die eigentlich korrekt ist, aber vom Korrektor als falsch dargestellt wurde. Das passiert natürlich sehr selten. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Erstmal die Einsichtnahme. Bitte erstmal Einsichtnahme überlegen, vielleicht auch mal mit anderen Kommilitonen, die geschrieben haben, mal nachfragen, was die haben, welche Aspekte da zur Kritik geführt haben und dann klären sich sicherlich die meisten Fragestellungen. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass die hauptsächlich schlechten Noten nicht, das habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht aufgrund einer Unfähigkeit resultieren, sondern dass man einfach in dieser Situation diese Fragestellung unter irgendeinem Gesichtspunkt nicht unzureichend oder defizitär beantwortet hat. Das ist eigentlich der Hauptfehler und der resultiert vor allen Dingen auch noch aus der Tatsache, dass viele Studierende ein bisschen zu wenig Zeit auch in die Vorbereitung legen. So ist so mein Eindruck.
Also einfach fleißig lernen, da braucht man sich nachher auch nicht beschweren und hat hoffentlich die gute Note, die man eben haben
kann. Es kommen immer gute Noten, sehr gute Noten. Ich habe auch den Eindruck, dass es in den letzten Semestern etwas besser wird. Zumindest hier in München kann ich ja hauptsächlich beurteilen. Und bin der felsenfesten Überzeugung, dass man bei entsprechender Vorbereitung in der Didaktik sehr leicht eine gute und sehr gute Note haben kann. Weil, das ist der letzte Punkt, der Themenkanon in der Fachdidaktik sehr, sehr einfacher, vorausschauender und auch begrenzter ist als in der Fachwissenschaft. Also die Gefahr, dass sie wirklich mal blank dastehen, kann bei ausreichender Vorbereitung eigentlich nicht vorkommen, wenn sie auf die richtigen Themengebiete setzen, die ich auch in den Examenskursen und immer empfehle und die auch in den Handbüchern natürlich auch immer die Gliederung bestimmen.
Super, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit.
Danke auch.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Wunderbar.
Viel Glück und Erfolg im Staatsexamen auch vom gesamten Podcast-Team. Wir hoffen, dass die Tipps und Tricks von Dr. Liebrand für euch hilfreich sind. Das war ein Podcast der Reihe Historikum, mehr als Geschichte. Gesprochen hat Matze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei einer der nächsten Folgen. Die Inhalte und Aussagen in dieser Folge wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, sind jedoch keinesfalls rechtlich bindend.